wollen doch sowieso nichts mehr leisten und die sind auch so empfindlich. Einmal husten und schon wieder krank, lassen sich ständig krank feiern. Ne? Und früher, da war das anders, da hat man sich nicht so angestellt. Man kann auch nicht mit denen diskutieren, die sind ja sofort beleidigt. Und diese Work-Life-Balance, das geht mir so dermaßen auf den Keks. Ständig nur am Handy hängen und gar keine richtige Kommunikation mehr führen können. 4-Tage-Woche, remote arbeiten, keine Ausdauer, aber dafür ständig den Job wechseln und Karriere machen. Ja, das höchstens auf dem Papier, aber nichts dafür leisten wollen. Kennst du vielleicht solche oder ähnliche Aussagen? Ja, dann sprechen meistens ältere Generationen über die Gen Z. Und da ist der Konflikt schon mal vorprogrammiert und darüber unterhalten wir uns heute im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute sprechen wir über Generationskonflikte. Die DAK Gesundheit hat eine aktuelle neue Studie veröffentlicht. Da heißt es so schön, die Gen Z durch Generationskonflikte im Job besonders belastet. Und da wurde ein ausführlicher Pressebericht veröffentlicht. Und ihr seht das hier auf der entsprechenden Domain. Also für diejenigen, die jetzt im Podcast mit dabei sind. Wir werden entsprechend den Link auch nochmal in die Shownotes posten. Für diejenigen, die jetzt auf YouTube mit dabei sind, da habe ich einmal meinen Bildschirm geteilt. Und da sind wir auf der aktuellen Pressemeldung. Was aber noch viel spannender ist als die Pressemeldung, und darauf möchte ich heute eingehen, ist, wenn man ganz nach unten scrollt, dann bekommt man eine ausführliche Präsentation zu dem DAK-Gesundheitsreport, wo es um die Generation Z in der Arbeitswelt geht. Und da sind so ein paar spannende Erkenntnisse. Diese Präsentation, die da kostenfrei zur Verfügung steht, ist 39 Seiten stark und da gehen wir mal punktuell hinein. Und für diejenigen, die jetzt im Podcast mit dabei sind, ich versuche entsprechend das Zahlenmaterial so zu kommunizieren, dass ihr auch im Podcast entsprechend alles mitbekommt. Ansonsten gerne auch nochmal auf YouTube gehen, auf unseren YouTube-Kanal, gerne auch da mal den Daumen nach oben klicken und ein Abo hinterlassen, falls für euch der Content zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement relevant ist. So, kleine Vorbemerkung, ich selber trenne die Botschaft vom Botschafter, also das, was ich in der Anmoderation so kommuniziert habe, so sehe ich das gar nicht, weil unser Altersdurchschnitt in unserer Firma liegt zwischen 27 und 28 Jahre und da muss man dazu sagen, wenn die beiden alten Haudegen aus der Geschäftsführung nicht werden. Also mein Geschäftspartner, der Andreas und ich, wir sind 35 und 50 Jahre jung. Wenn wir nicht wären, dann würde der Altersdurchschnitt nochmal deutlich, wahrscheinlich weit unter 25 liegen. Das heißt, ich arbeite sehr viel und sehr gerne sogar mit der Gen Z zusammen. Ich habe tatsächlich schon auch die ersten Generation Alpha, ist ja praktisch die Generation, die danach kommt, schon die ersten Anfragen für Schülerpraktika und freue mich da. Ich finde es einfach inspirierend, ich finde es motivierend. Die sind halt wie kleine Kinder, die wollen auch alles aufsaugen an Wissen und sind hochmotiviert und wollen sich weiterentwickeln. Also all das, was ich in der Anmoderation gesagt habe, damit kann ich mich persönlich nicht identifizieren. Ich bin ein großer Befürworter der Generation Z. Aber warum ich das vielleicht so sehe im Vergleich zu manch anderen, da will ich auch gar nicht wertend wirken, das erklärt so ein bisschen diese Studie hier. Wir kommen erstmal auf die Studieninhalte. Also 8,3 Millionen Erwerbstätige sind in Deutschland unter 30 Jahre. Also von 43 Millionen Erwerbstätigen insgesamt in Deutschland sind 8,3 Millionen unter 30 Jahren. Das entspricht einem Anteil von 19%. Also gut jeder fünfte Mitarbeiter gehört zur Generation Z. Zumindest wenn man dann zwischen 1995 und 2010 geboren ist. Und dementsprechend sprechen wir hier schon mal von einem großen Anteil. Diejenigen, die zum Beispiel über 60 Jahre alt sind, das ist nur noch 13% der Belegschaft. Den größten Anteil der aktuellen Arbeitnehmenden liegt in der Altersgruppe zwischen 50 und 60. Das macht ein Viertel der Mitarbeitenden aus, sind 25%. 21% sind zwischen 40 und 50 Jahren alt und 22% sind zwischen 30 und 40 Jahren alt. Ich selber bin also mit 22% vertreten, auch so ungefähr ein Fünftel der Belegschaft. Also hier sieht man schon, es ist recht ausgeglichen. Ne? Jeder Fünfte ist unter 30, jeder Fünfte ist zwischen 30 und 40, jeder Fünfte ist zwischen 40 und 50, jeder Vierte ist zwischen 50 und 60 und dann kommen nochmal ein paar, die über 60 Jahre alt sind. So, und die Studie geht halt auf bestimmte Fragen ein, zum Beispiel auch, welche Wünsche und Erwartungen haben Beschäftigte unter 30 Jahre in Bezug auf die Arbeit, wie stark nehmen sie auch die Vorurteile gegenüber ihnen wahr, gibt es da Generationskonflikte, wie zufrieden ist eben auch die Generation Z mit ihrer Arbeit, weil immer gesagt wird, ja, die haben sowieso keinen Bock und ja, die hängen auch nur am Handy und die haben gar keine Ahnung vom echten Leben und die sollen erstmal richtig racken. Da gucken wir mal rein, wie zufrieden da die Arbeitszufriedenheit aussieht. Wie steht es auch mit dem Thema Gesundheit? Weil wir sind ja hier im BGM-Podcast und häufig höre ich so Argumente wie, na, die sind ja häufig krank. Stets und ständig sind die krank. Ist das denn wirklich so in der Generation unter 30? Und wie wird auch mit dem Thema Gesundheit umgegangen? Weil ich habe da aus meiner Erfahrung aus dem BGM ganz andere Erfahrungen gesammelt. Aber wir gehen mal auf die entsprechenden Kernergebnisse erstmal ein. Also was man sagen kann, die Generation Z legt besonderen Wert auf Arbeitsklima, Bezahlung und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Hier könnte man jetzt erstmal sagen, naja, war ja klar. Ja, also gute Laune und am Kickertisch, dass das Arbeitsklima gut ist und natürlich auch das dicke Geld, ohne dafür was zu leisten. Vereinbarkeit vom Beruf und Privat ist denen auch wichtig. Aber versetzen wir uns doch mal ganz ehrlich in diese Lage. Ich selber habe zum Beispiel meine Kinder Mitte 20 bekommen. So, mit 25 Jahren war ich erstmal Papa. Und natürlich, wenn man jetzt 50, 60 ist, dann haben die eigenen Kinder vielleicht nicht mehr so diesen riesen Stellenwert, wie wenn das was ganz Neues, was ganz Frisches ist. Man möchte halt ja auch nichts verpassen und dass dann eben zum Beispiel diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie einen übergeordneten Stellenwert hat, weil es einfach aktuell präsent ist im Vergleich dazu, wenn die Kinder vielleicht schon 20 oder 30 oder 35 oder mein Großer wird jetzt 8, 9, der hat jetzt schon keinen Bock mehr auf mich. So, also da verändert sich das, aber gerade wenn Kinder klein sind, und das ist ja häufig dann in der Generation, wenn ich unter 30 bin, dann nehmen die natürlich auch einen hohen Stellenwert und eine hohe Priorisierung auf. Genauso auch das Thema Bezahlung. Ich hatte natürlich mit Anfang 20 einen ganz anderen Stundenlohn als mit 30 oder jetzt mit 35. Und wenn ich wahrscheinlich nochmal 10 Jahre weiterschaue, dann habe ich auch wieder einen ganz anderen nach oben hin orientierten Stundenlohn. Und Bezahlung und Geld ist ja nur wichtig, wenn du keins hast. Also wir übertragen es mal auf das Thema Gesundheit. Wenn du gesund bist, hast du ganz viele Ziele. Wenn du krank bist, dann hast du nur ein Ziel. Wenn du kein Geld hast, dann ist das einzige Ziel Geld. Und dementsprechend, weil ja auch die Bezahlung gerade bei Berufseinsteigern, bei Auszubildenden, bei Studierenden nicht so hoch ausgeprägt ist, wie wenn ich in einem Tarifvertrag schon 30 Jahre drinne bin und irgendwo in der Endstufe angekommen bin, ja, dann nimmt die Bezahlung für mich ein weniger wichtigen Punkt ein, weil es einfach als gegeben ist, dargestellt ist. Und ich habe vielleicht auch schon etwas mir erspart und angeschafft im Leben. Habe ich erstmal mein Häuschen abbezahlt? Habe ich erstmal das Auto abbezahlt? Sind erstmal die Kinder aus dem Gröbsten raus? Dann ist vielleicht auch das Thema ja Luxusgüter oder auch Besitz nicht mehr so wichtig. Dieter Lange hat mal einen schönen Satz geprägt, der hat gesagt, haben befreit vom haben müssen. Das heißt, wenn ich schon mal den schönen All-Inclusive-Urlaub gemacht habe, wenn ich das Haus habe, wenn ich das Auto habe, wenn ich die Uhr habe, dann ist nicht mehr der Drang danach. Also dann hatte ich das und dann habe ich nicht mehr das Bedürfnis, weil ich dann auch merke, dass sich das nichts ändert. Also viele denken ja so nach dem Prinzip, wenn dann. Wenn ich erstmal die dicke Uhr am Handgelenk habe, dann bin ich glücklich. Aber wenn du dann die Uhr wirklich am Handgelenk hast, ja, dann ist die Uhr auch nur eine Uhr, wo du die Zeit ablesen kannst. Also haben befreit vom haben müssen bedeutet, habe ich halt wenig, meistens in der Generation unter 30 hat man weniger als mit 50, 60, weil man einfach viel mehr Zeit hatte, sich ja Besitz anzuhäufen. Und dadurch entsteht natürlich auch nicht mehr der Druck und das Bedürfnis, unbedingt haben zu müssen. Und Arbeitsklima, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein gutes Arbeitsklima ist doch in jeder Generation wichtig. Also ich will ja keinen Job machen, wo ich gar keinen Bock auf die Kolleginnen und Kollegen habe oder gar keinen Bock auf die Chefs oder wo ich eine sinnlose Arbeit erfülle. Also jeder hat ja das Bedürfnis nach einem guten Arbeitsklima und einer sinnvollen Arbeit. Ne? Vorurteile darüber, wie die Gen Z und andere Generationen ticken, führen in der Arbeitswelt zu Spannungen. 28% der Beschäftigten unter 30 Jahren erleben Generationskonflikte und von diesen sind ein Viertel dadurch stark sogar belastet. Also wer ja auch sagt, die machen ja nichts und die sind ja häufig krank, der sorgt vielleicht auch ein Stück dafür, dass die Gen Z dadurch noch mehr belastet wird. Ja, weil man halt immer in so eine Ecke gestellt wird. Beschäftigte, die im Arbeitsalltag von Generationskonflikten verschont bleiben, haben eine höhere Arbeitszufriedenheit. Also wer eben ja eine gute Stimmung im Betrieb haben sollte, der sollte halt auch die Generation im Blick haben. Wen stecke ich wie zusammen? Das ist schon mal ein wichtiges Learning. So, die sind ja sowieso immer krank, ne? Die sind so empfindlich, einmal husten oder am Wochenende sind die dann völlig verkatert am Montag. Man muss aber sagen, der Krankenstand liegt bei der Gen Z lediglich bei 4,7% und ist damit deutlich unter dem Durchschnitt. Der Durchschnitt liegt bei 5,4% aller Beschäftigten und die Generation Z ist weniger lange krank. Sie sind zwar häufig krank, aber dafür kurz krank. So, Beschäftigte unter 30 sind häufiger krank, aber dafür nur kurz, ja, wie ich schon gesagt habe. Psychische Erkrankungen spielen bei Beschäftigten unter 30 eine größere Rolle als beim Durchschnitt. Sie befinden sich in einer herausfordernden Lebensphase. Eine depressive Symptomatik ist bei ihnen relativ häufig. Woran liegt das? Ich muss mehrere Rollen erfüllen. Ich muss Karriere machen. Ich muss Mama sein, Papa sein. Ich muss mich weiterbilden. Ich muss einfach mich noch anstrengen, um vorwärts zu kommen. So. Und das sorgt natürlich für gewissen Druck, für gewisse Herausforderungen. Die Resilienz, die psychische Widerstandsfähigkeit ist vielleicht auch aufgrund der fehlenden Lebenserfahrung noch nicht so stark ausgeprägt, weil die Resilienz entwickelt sich ja bei Menschen weiter. Habe ich erstmal viele Krisen schon mal gemeistert, dann schubst mich halt nicht gleich der nächste Sturm um, sondern ich weiß halt, nach jedem Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Aber das sind gewisse Erfahrungen, die ich natürlich auch erstmal entwickeln darf. So. Gucken wir mal im Detail rein, was die Studienlage hier sagt. Also auch nochmal für diejenigen, die jetzt nicht so im Bilde sind. Es gibt halt frühere Generationen, zum Beispiel die Boomer. Das sind diejenigen, die halt jetzt so nach und nach in die Rente gehen. Hier ist jetzt nochmal eine Übersicht mit Generation Y, Generation Z und Generation Alpha. Generation Y ist halt von 1980 bis 1994, da zähle ich zum Beispiel dazu. Wir haben halt häufig nach dem Warum gefragt. Und zwar ist halt wichtig, zum Beispiel eine sinnvolle Arbeit zu machen, anstatt einfach nur eine Arbeit zu machen. Wenn wir halt eine sinnlose Arbeit gemacht haben, dann haben wir halt nach dem Why, nach dem Warum gefragt. Warum müssen wir denn das durchführen? Und wir hinterfragen auch viele Dinge. Deswegen ist auch das Thema Klimawandel immer stärker in den letzten Jahren vorangetrieben worden. Weil wir bestimmte Dinge halt einfach nicht als gegeben hinnehmen, sondern halt hinterfragen. Wir fragen halt häufig, warum? So, deswegen dieses Generation Y. Die Gen Z sind sozusagen diejenigen, die so um die Jahrtausendwende geboren sind, also von 1995 bis 2010. Das sind diejenigen, die jetzt sozusagen in die Arbeit einsteigen, weil sie eine Ausbildung machen, das Studium beendet haben, beziehungsweise eben auch schon erste Arbeitserfahrungen gesammelt haben. Und die Generation Alpha, das ist alles ab 2011 bis 2024 geboren. Das heißt, wenn wir jetzt mal so 14, 15 Jahre draufrechnen, das sind tatsächlich jetzt so die ersten Schülerpraktikanten, die da kommen. Und da werden wir dann mal gespannt sein, wie deren Entwicklung sind. Diese Generation wird wahrscheinlich stark geprägt sein vom Umgang mit der Digitalisierung, während ich mich zum Beispiel mit Themen wie KI und dergleichen gesondert beschäftigen darf, um das zu lernen, weil ich es noch nicht kannte, wächst die Generation Alpha halt ganz normal mit dem Thema KI und Digitalisierung und Swipen und dergleichen auf. Da wird es wahrscheinlich keine Weiterbildungsmaßnahmen mehr geben dürfen, wie man ChatGPT richtig verwendet. Ne? Also je nachdem, aus welcher Generation ich komme, tue ich mich damit solchen neuen Themen halt schwerer, weil ich es einfach nicht gewohnt war. So, Generationenkonflikte, jetzt gehen wir mal rein in die Ergebnisse. Was sind sozusagen die Auswirkungen von den Vorurteilen auch im Arbeitsalltag? Da muss man sagen, dass 28% der Generation Z Generationskonflikte auch tatsächlich erlebt. Und damit ist es auch die Gruppe, die das am häufigsten erlebt, also 28%, ne, fast jeder Dritte aus der Gen Z sagt, ja, hin und wieder oder bis hin zu häufig und sehr häufig treten Generationskonflikte auf bei mir. Ich erlebe fast schon eine Art Mobbing mir gegenüber, weil ich als junger Mitarbeiter vielleicht in eine gewisse Ecke gestellt werde. Ne? Die übrigen 77% der Beschäftigten erleben, also Generationskonflikte bei der Zusammenarbeit erleben 23% der Beschäftigten im Durchschnitt und die übrigen 77% der Beschäftigten erleben diese nur selten bis nie. Und bei den unter 30-Jährigen sind es eben 28%. Also da sieht man schon, dass das deutlich stärker ausgeprägt ist, dass mit Generationskonflikten zu kämpfen ist. Ne? Immer so die Jungen da, die jungen Hüpper, so wird immer gesprochen. Ne? Dann war in der Studie mal die Frage, wo treten denn Generationenkonflikte auf? Eher in jüngeren Teams, also wenn die Jungen unter Jungen arbeiten oder wenn die Jungen mit Älteren zusammenarbeiten, so als gemischte Teams, oder wenn eher hauptsächlich Ältere sind, die dann mit wenigen Jungen zusammenarbeiten. Und da kam halt heraus, dass Generationskonflikte am häufigsten in eher älteren Teams auftreten. Dort sind 44% sogar der jüngeren Beschäftigten zumindest hin und wieder davon betroffen, dass sie mit Generationskonflikten und Vorurteilen zu kämpfen haben. In eher jüngeren Teams ist es so, dass auch mehr Konflikte erlebt werden als in altersgemischten Teams. Hier berichten allerdings eher die älteren Beschäftigten ab 50 Jahren. zu einem höheren Anteil von Generationskonflikten. Also hast du junge Teams, dann meckern die Jungen über die Alten. Hast du alte Teams, dann meckern die Alten über die Jungen. Hast du altersgemischte Teams, dann ist der Konflikt am geringsten, weil die Akzeptanz einfach am höchsten ist. Also man sieht ja auch wieder so eine gewisse Ausgrenzung von Minderheiten. So. Knapp die Hälfte der Teams sind altersgemischt. Also wie setzen sich die Unternehmen in Deutschland zusammen? Ausschließlich junge Teams, da würde ich auch tatsächlich so mein eigenes Team mit dazu zählen, liegt bei 4,9%. Vielleicht sind wir auch im Schwerpunkt eher junges Team, also es gibt ausschließlich junge Teams. Da ich aber ja noch da bin, würde ich sagen, gut, okay, wir sind im Schwerpunkt ein junges Team. Im Schwerpunkt ein junges Team sind 22,8%. Und spannend ist, im Schwerpunkt ältere Teams sind 22,5. Also da sieht man, das ist ziemlich identisch ausgeprägt, 22,5 und 22,8. Also es gibt viele junge Teams und es gibt viele ältere Teams. Und der Rest ist altersgemischt. Also 46,2%, das ist tatsächlich die größte Verteilung. Ne? Also knapp die Hälfte der Teams sind altersgemischt. Aber auch jetzt, dass man sagt, oh, es gibt viele alte Teams oder es gibt viele junge Teams. Nein, das ist ziemlich ausgeglichen. Also von daher, der Fokus hier richtet sich insbesondere, zumindest jetzt in diesem Report, wahrscheinlich darauf, wie Jüngere in älteren Teams ausgegrenzt werden. Es beschäftigt sich weniger damit, ob Ältere in den jungen Teams hier ausgegrenzt werden. So. Generationskonflikte nach Branchen, wo ist die Problematik am größten? Also über alle Branchen hinweg haben halt 23% aller Arbeitnehmer mit Generationskonflikten zu tun. Am schlimmsten und stärksten ausgeprägt ist es tatsächlich im Gesundheits- und Sozialwesen, sowie im Bereich Erziehung und Unterricht, gefolgt von Verkehr und Lagerei und Handel und öffentliche Verwaltung. Und dann bricht es relativ stark signifikant ab. Also dann sind wir von den Generationenkonflikten wenige betroffen. Am geringsten ist es im Bereich Datenverarbeitung und Informationsdienstleistungen. Da ist das Thema Generationskonflikt eher geringer ausgeprägt. Auch spannend, sich da mal die Frage zu stellen, woran liegt das? Aber sofern ihr jetzt hier zuschaut und ihr seid aus dem Bereich Gesundheits- und Sozialwesen, wie wir zum Beispiel als BGM-Dienstleister. Also wir sollten eigentlich damit betroffen sein. Wir haben aber halt ziemlich junge Teams und deswegen haben wir das eher weniger. Aber wenn ihr im Gesundheits- und Sozialwesen seid oder im Bereich Erziehung und Unterricht oder im Bereich Verkehr und Lagerei oder im Handel oder in der öffentlichen Verwaltung, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mit dem Thema Generationen und Generationskonflikte auseinandersetzen. So, Generationskonflikte stellen für Beschäftigte eine Belastung bei der täglichen Arbeit dar. Insgesamt 18% der Beschäftigten, die diese in Zusammenarbeit erleben, sind dadurch stark oder sogar sehr stark belastet. Beschäftigte unter 30, die solche Konflikte erleben, sind sogar 25% dadurch sehr stark oder stark belastet. Also es ist auch eine Form des betrieblichen Gesundheitsmanagements, mal das Thema Generation und Zusammenarbeit von Generationen mit auf die Agenda zu nehmen. Weil ein Großteil aller Erkrankungen sind inzwischen aufgrund von psychischen Belastungen. Und wenn die psychischen Belastungen aufgrund einer Art Mobbing, Altersmobbing oder ja jungen Mobbing stattfindet, dann ist das halt eine große Problematik. Also 25% der Beschäftigten unter 30 fühlen sich durch solche Generationskonflikte stark bis sehr stark belastet. Also sollte man auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben. War mir bisher auch noch nie bewusst. Wir hatten noch nie so ein Thema, weder im Podcast noch als Vortragsthema, aber es ist auf jeden Fall etwas, was wir mit auf die Agenda für uns und unsere Kunden mit draufnehmen. So, Arbeitszufriedenheit. Junge versus Gesamt, Generation Z versus Generation Y. Wie sieht es da aus? Also die Zufriedenheit mit dem Job. Beschäftigte ohne Generationenkonflikt im Team sind zu 57% eher zufrieden. 88%, Entschuldigung. Also, das ist eine schwierige Grafik. Also, Beschäftigte ohne Generationenkonflikte im Team sind zu 88% eher zufrieden oder voll und ganz zufrieden. Also nur 12% sind nicht zufrieden. Während Beschäftigte mit Generationenkonflikten im Team nur zu 82% eher zufrieden oder voll und ganz zufrieden sind. Man sieht also auch schon hier, die Zufriedenheit hat was mit den Generationen zu tun. Und vor allem nicht mit den Generationen, sondern mit den Generationenkonflikten. So, die Zufriedenheit im Job bei der Mehrheit vorhanden. 84% aller unter 30-Jährigen sind zufrieden mit dem Job. im Vergleich zu allen Beschäftigten, also altersunabhängig, da sind 86%, ist also ziemlich ausgeglichen. Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima, das heißt mit dem Verhältnis zu anderen Kolleginnen und Kollegen. Da ist es so, dass 89% der unter 30-Jährigen zufrieden sind mit dem Arbeitsklima und in Bezug auf die Gesamtgesellschaft oder Gesamtarbeitnehmer sind es 88%. Also da sieht man nur wenig Unterschiede. So, es gibt einen geringen Anteil der vollauf zufriedenen Mitarbeiter. Also mit der Arbeit insgesamt voll und ganz zufrieden sind in der Gen Z nur gut ein Viertel. Bei der Generation Y, also meiner Generation, waren es 2010 noch 43%. Also früher waren es 43%, jetzt sind es nur noch 26%. Also man kann jetzt sagen, im Vergleich zur Generation Y ist die Gen Z bei 7 von 8 Arbeitsaspekten weniger zufrieden. Der Anteil derjenigen, die angeben, voll und ganz zufrieden zu sein, sinkt bei einigen Aspekten deutlich. Was lernen wir daraus? Der Anspruch, die Ansprüche der Gen Z an die Arbeit ist tatsächlich höher. Die Generation fordert mehr von den Unternehmen. Bedeutet, wir dürfen uns als Unternehmer und Arbeitgeber durchaus die Frage stellen, wie kann ich noch besser werden für meine Mitarbeitenden? Und hier jetzt auch nochmal der Transfer zum Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Während die Generation Y vielleicht noch fragt, warum brauchen wir ein betriebliches Gesundheitsmanagement, nutzt die Gen Z sowas als völlig selbstverständlich. Also ich erlebe das immer wieder, dass junge Mitarbeiter gar nicht darüber nachdenken, ob sie Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements nutzen oder nicht nutzen. Für die ist es selbstverständlich. Und am geringsten auf Anspruch oder Nutzung der Angebote treffe ich tatsächlich in den älteren Generationen. Da werden so Argumente vorgeschoben, wie eben zum Beispiel, naja, ich muss halt arbeiten. Das ist wichtiger als meine eigene Gesundheit. Ja, aber wenn du krank zu Hause bleibst, dann nützt das mir nichts. Du sollst dich bitte um deine Gesundheit kümmern, weil das langfristig gesehen mir einen Mehrwert bringt als Unternehmen. Da wird immer noch sehr stark differenziert und es wird eher als Stärke wahrgenommen bei der älteren Generation, dass man halt solche Angebote nicht nutzt, sondern lieber eher hart arbeitet. Wenn ich dann aber krankheitsbedingt ausfalle, dann nützt mir das wenig. So. Präferenzen im Job, Wünsche und Erwartungen. Sehr wichtige Aspekte bei der Arbeit im Allgemeinen sind ein gutes Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen. Das ist allen Beschäftigten sehr wichtig. Die Bezahlung spielt für Beschäftigte ebenfalls eine große Rolle. Bei den unter 30-Jährigen bewerten sie doch zu einem Großteil als sehr wichtig. Also unter 30-Jährige, denen ist die Bezahlung tatsächlich schon wichtig. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privat ist für über 60% der Beschäftigten unter 30 Jahren sehr wichtig. Und dementsprechend, da wird schon ein Fokus drauf gelegt. Also am wichtigsten ist schon die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine gute Einarbeitung, auch bei Neueinstieg in den Betrieb. Das Arbeitsklima ist wichtig, gute Bezahlung ist wichtig und dann so die Sicherheit des Arbeitsplatzes oder eine Führungskraft, die halt unterstützt, das wird schon weniger relevant. So, Lebensphasen beeinflussen entsprechend auch die Präferenz zwischen Berufs- und Privatleben, so wie wir auch noch schon bereits darüber gesprochen haben. Also die gute Work-Life-Balance ist abhängig davon, ob man Kinder hat und in welchem Alter die Kinder sind. So, Beschäftigte aller Altersgruppen mit Kindern bis 12 Jahren ist die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wichtiger als die Beschäftigung ohne Kinder. Und ihnen ist dieser Aspekt zu 89% sehr wichtig. Beschäftigte ohne Kinder bis 12 Jahren im Haushalt, denen ist es nur zu 51% wichtig. Also diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie hängt halt davon ab, ob ich halt Familie habe. So. Es ist ja eine Vereinbarkeit zwischen Privat- und Berufsleben und da hängt es eben von der Familie ab. So, die Dauer der Betriebszugehörigkeit beeinflusst auch nochmal die entsprechenden Präferenzen. Für Beschäftigte mit kurzer Betriebszugehörigkeit ist es wichtiger als für Beschäftigte mit längerer Betriebszugehörigkeit, dass eine gute Einarbeitung bei Neueinstieg existiert. Ja, wenn ich halt sehr kurz im Betrieb bin, will ich halt alles noch lernen. Wenn ich schon Ewigkeiten arbeite, dann brauche ich auch nicht mehr eine neue Einarbeitung, ne, nach Neueinstieg. So, wie sieht es aus mit der Gesundheit der Generation Z? Die Generation Z ist häufiger, aber kürzer krankgeschrieben. So. Es gab halt je 100 Versicherte rund 203 AU-Fälle. Also wenn ich 100 Versicherte habe, dann kann ich, wenn ich jetzt 100 Mitarbeiter habe, dann kann ich sagen, über alle Beschäftigte hinweg kann ich davon ausgehen, dass ich rund 200 Krankschreibungen in einem Jahr bekomme. Bei der Generation Z ist es so, dann sind es schon 288. Also es ist rund 42% mehr Krankschreibungen. Aber wir reden hier von der Anzahl an Krankschreibungen. Das ist wichtig. Die Falldauer ist dafür aber deutlich geringer. Die durchschnittliche Falldauer über alle Beschäftigten hinweg ist so, dass wir da bei 9,7 Tagen je Krankschreibung sind. Also ihr könnt theoretisch mal rechnen. Ich habe 100 Beschäftigte. Davon im Durchschnitt sind die 200 Tage krank. Und oder sind sie 203 Mal krank. Und für jede Krankschreibung kann ich circa 10 Tage ansetzen. Das heißt, wir sind mal Pi mal Daumen gerechnet bei 2000 Krankheitstagen pro 100 Versicherte, pro 100 Mitarbeiter. Könnt ihr jetzt mal hoch und runter rechnen für eure eigenen Mitarbeitenden. Bei den jüngeren Beschäftigten ist es so, die sind nur 5,9 Tage krank. Also rund auch hier fast 40% weniger Falldauer. So, der Krankenstand ist dementsprechend unterm Strich mit 4,7% niedriger als im Durchschnitt mit allen Beschäftigten. Wir haben also die Erklärung häufiger krank, aber nicht so lange krank. Ja, mehr sind halt häufiger mehr Erkältungen oder Verletzungen oder Infekte. Ganz weit vorne sind eben die Atemwegserkrankungen, Verletzungen, Infekte. Dann kommen unspezifische Symptome, dass man einfach nicht weiß, warum. Die Verdauung, Hauterkrankungen, psychische Erkrankungen ist auch weit vorne, aber bei Weitem nicht so weit vorne wie bei allen Beschäftigten. Und auch Erkrankungen vom Muskel-Skelett-System ist ziemlich weit vorne, aber auch hier ungefähr nur die Hälfte von dem, was sonst an Muskel-Skelett-Erkrankungen anfällt. So von wegen, naja, die wollen ja nicht arbeiten und die tun immer so, als ob denen der Rücken wehtut. Kann zwar sein, dass vielleicht der Rücken wehtut, aber die lassen sich zumindest nicht deshalb häufiger krankschreiben. 26% haben eine depressive Symptomatik, also bei mehr als einem Viertel der jungen Beschäftigten unter 30 Jahren zeigt sich in beiden Wochen vor der Befragung einer depressiven Symptomatik. Verstehe ich nicht, aber ist egal. Also 26% sind mit depressiver Symptomatik betroffen und bei den 18- bis 24-Jährigen sind es sogar 37%. So, Umgang mit der Gesundheit. Die Generation Z ist vorsichtiger im Umgang mit Infekten. Man schiebt das so ein bisschen auch auf die Corona-Zeit. Also die Corona-Zeit hat natürlich auch die Generation Z geprägt. Beschäftigte unter 30 geben häufiger als der Durchschnitt und ältere Beschäftigte an, seit der Pandemie generell vorsichtiger im Umgang mit Infekten zu sein. Also wenn man eben merkt, man fühlt sich nicht gut, dann wird halt doch im Homeoffice geblieben. Oder wenn man merkt, man fühlt sich nicht so gut, dann lässt man sich halt doch schneller mal krank schreiben. Weil man einfach dadurch die Corona-Pandemie ein Stück weit geprägt wurde. Krankmeldung, um Schlimmeres zu verhindern. Die Generation Z hat verinnerlicht, dass man sich krank meldet, damit sich eine Erkrankung nicht weiter verschlimmert. Im Vergleich zur Generation Y im Jahr 2015 gewinnt diese Aussage bei der Gen Z an Bedeutung und steigt um 75%, um 8 Prozentpunkte auf 83%. Also auf die Frage, ich habe mich krank gemeldet, weil ich mit den Beschwerden meine Arbeit nicht hätte machen können. Da ist es so, dass rund 85% der Befragten eben angeben, ja, das mache ich. Ne? Und ich habe mich krank gemeldet, damit sich meine Erkrankung nicht weiter verschlimmert. Auch 83% geben das an. Auch hierzu das Thema Absentismus und Präsentismus. Es gibt viele Studien, dass Präsentismus, also das Anwesensein, obwohl ich krank bin, fast schlimmer ist für das Unternehmen als die Abwesenheit. Also auch hier, jetzt kann man sagen, die husten halt einmal und lassen sich dann gleich krank schreiben, anstatt durchzuziehen. Jetzt ist die Frage, was ist langfristig gesehen für das Unternehmen besser? Ein Mitarbeiter, der sowieso nicht 100% geben kann und dann vielleicht so als Superspreader noch alle ansteckt und dann den halben Betrieb lahmlegt? Oder wenn ich merke, ich fühle mich nicht, mich lieber krank schreiben zu lassen und dementsprechend vielleicht auch früher krank geschrieben zu sein, dadurch schneller zu regenerieren, nicht andere anzustecken und dann aber auch, wenn ich da bin, 100% zu geben. Weil theoretisch ist ja meine Verpflichtung als Arbeitnehmer meine hundertprozentige Arbeitsfähigkeit zur Verfügung zu stellen. Wenn ich aber krank bin und kann diese hundertprozentige Arbeitsfähigkeit gar nicht abrufen, dann erfülle ich ja eigentlich meinen Job nicht, könnte man jetzt so meinen. Ne? Präsentismus verbreiteter als im Durchschnitt. Die unter 30-Jährigen betreiben etwas mehr Präsentismus, also sind sogar auch trotzdem häufig krank, ne? Als die Gesamtheit der befragten Beschäftigten. 65% geben an, krank gearbeitet zu haben. Und sonst der Durchschnitt liegt bei 62%. Und dementsprechend auch hier wird zwar, obwohl es nicht gut ist, krank zur Arbeit gegangen. Ne? Einmal ist es das Thema Rücksicht, einmal ist es die Angst auch vor Nachteilen. Bei der Generation Z ist Rücksicht auf die anderen im Arbeitsteam, genau wie bei der Generation Y, der häufigste Grund für Präsentismus. Also man möchte halt nicht sich krank schreiben und die anderen erledigen dann die Arbeit. Man will seine Kolleginnen und Kollegen nicht hängen lassen. Und an zweiter Position ist eben diese Angst vor Nachteilen, ne? Okay, genau. Das wäre sozusagen das Ergebnis. Was können wir jetzt daraus ziehen? Punkt 1, überprüfe mal deinen Altersdurchschnitt. Was bist du denn für ein Unternehmen? Bist du ein junges Team? Bist du ein älteres Team? Bist du ein altersgemischtes Team? Je nachdem, bist du halt ein junges Team, dann gib besonderen Acht eher auf die älteren Beschäftigten, dass diese nicht aufgrund ihrer Minderheit ausgegrenzt werden. Bist du eher ein älteres Unternehmen, dann achte ganz besonders auf die jüngeren Beschäftigten, dass diese nicht ausgegrenzt werden. Bist du ein altersgemischtes Team, dann achte darauf, dass die Generationen gut miteinander harmonieren und achte vielleicht darauf, wie du die Teams zusammenstellst. Das ist Punkt 1. Punkt 2, sprich es an. Wenn dir solche Fälle auffallen, wo die Jüngeren ausgegrenzt werden oder auch die Älteren ausgegrenzt werden, lass das nicht zu. Du bekommst, was du duldest. Und du weißt ja jetzt, sowas kann auch krank machen. Präsentismus hilft nicht, weder dir noch dem Betroffenen noch dem Unternehmen. Also sprich es an. Du bekommst, was du duldest. Beschäftige dich mit den Themen. Und dann hinterfrage deine eigenen Glaubenssätze, wenn du jetzt gewisse Emotionen spürst. Ich weiß, es wird bestimmt welche geben, die werden das Video schauen und die werden dann auch ähnliche Kommentare, negative Kommentare unter dieses Video schreiben. Wenn du solche negativen Emotionen hast, wenn dich jetzt bestimmte Aussagen hier treffen, die in dem Bericht waren oder die ich so getätigt habe, das ist die größte Lernkurve. Wenn es dich trifft, wenn es dich anspricht, wenn es dich vielleicht wütend macht oder du sagst, ich habe aber ganz andere Erfahrungen, bei mir tun die wirklich krank. Hinterfrage diese Glaubenssätze, denn wir Menschen haben eine selektive Wahrnehmung. Wir nehmen das immer nur wahr, was unsere eigenen Überzeugungen sind. Es ist immer unsere eigene Realität. Wenn ich der festen Überzeugung bin, dass der Kollege Meier nichts drauf hat, nichts kann, nur Fehler macht, was werde ich dann beim Kollegen Meier immer nur entdecken? Natürlich, wenn er einen Fehler gemacht hat. Dass er aber 9 von 10 Aufgaben richtig gemacht hat und nur einmal einen Fehler gemacht hat, das sehe ich gar nicht, weil meine selektive Wahrnehmung gar nicht darauf ausgerichtet ist. Überprüft eure Glaubenssätze, überprüft eure selektive Wahrnehmung, um nicht versehentlich die falschen Schlüsse zu ziehen. Das ist so ein bisschen die Bewertung der Ergebnisse, mein kleines Schlussfazit. Wie sind eure Meinung dazu? Könnt ihr das bestätigen, was hier in der Studie veröffentlicht wurde? Geht ihr da mit? Habt ihr ähnlich positive Erfahrungen? Weil ich habe ein ultra junges Team und ich bin stolz auf jeden Einzelnen davon. Wenn ihr das hört, Grüße gehen raus. Ich bin froh, mit so einem innovativen, motivierten, engagierten Team zusammenzuarbeiten. Und das, obwohl die alle aus der Generation Z sind. Und ich kann diese Aussagen wie, die wollen nichts leisten oder die haben keinen Bock oder die sind demotiviert oder die feiern immer krank, kann ich null unterstreichen. Ist aber vielleicht auch meine selektive Wahrnehmung. Also auch da muss ich mich hinterfragen. Aber ich bin ultra stolz auf die und das sind aber meine Erfahrungswerte. Was sind eure Erfahrungswerte? Schreibt es gerne in die Kommentare unterhalb von YouTube oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Und wenn ihr solche und ähnliche Themen auch in Zukunft haben wollt, dann abonniert gerne auch, wie schon erwähnt, den Kanal. Drückt einmal auf die Glocke und gebt den Daumen nach oben. Und dann helft ihr damit auch, hier diesen Content weiter zu streuen und vielleicht einen kleinen Impuls in Sachen Generationenkonflikte zu leisten. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.